heute Abend. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und du möchtest durch dein Wort zu uns reden. Auch wenn wir jetzt den Jakobus hier betrachten heute Abend, Herr, du möchtest auch durch die Lektionen, die er uns erteilt und der uns gibt, Herr, diese Lektionen möchten wir verinnerlichen und auch umsetzen. Glaube und Tat, das soll auch primär in unserem Leben sein. Auch heute, Herr, hilf uns, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter des Wortes. Danke, Herr Jesus. Amen. So, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserer Gemeindebibelschule, den Jakobusbrief. Ihr müsst eine Sache mal ein bisschen übersehen. Da sind einige Tippfehler oder Trennungsstriche. Da, wo sie nicht hingehören, da sind sie reingekommen einfach. Weil man hat dann, wir haben neu zusammengeschoben. Und praktisch, wenn man zusammenschiebt, dann ist der Trennungsstrich noch da. Aber das wird korrigiert im Original, dann nachher im Internet. Zuerst einmal so zum Jakobus. Jakobus ist genau das Gegenstück von dem, was Paulus war. Paulus ist allein aus dem Glauben und hier sagt er nicht allein aus dem Glauben. Also das ist das Große. Und man denkt zuerst einmal, Jakobus passt gar nicht in der Bibel. Martin Luther wollte den Jakobus aus der Bibel streichen, weil er sagte, das passt nicht gegen meine Theologie, also allein aus dem Glauben, sondern hier setzt jetzt der Jakobus große Betonung auf die Werke. Und eigentlich ist der Jakobus ein nachapostolischer Schreiber, der also die Urgemeinde, die ist ja ein bisschen lau und träge geworden, die Erweckung ist vorbei, die Aufbrüche, die Zeichen und Wunder sind vorbei. Du findest auch keine Zeichen und keine Wunder im Jakobusbrief. Also da musst du selber was machen, da musst du selbst also die Hand anlegen und nicht irgendwie jetzt auf irgendwelche große Zeichen warten. Er sagt auch nichts über die Gaben, sondern eigentlich spricht er mehr von den Früchten, aber auch nur andeutungsweise. Jakobus ist einer der ältesten Briefe, gleich in der Urgemeinde. Da gab es wahrscheinlich ein Apostelkonzil noch nicht so als solches, zumindestens es wird nicht angesprochen, gibt auch keine Streitthemen. Jakobus behandelt keine Streitthemen als solches, wie jetzt Paulus, dass er sich mit irgendwelchen Irrlehrern auseinandersetzt. Er ist ein Praktiker. Eigentlich würde ich auch heute den Jakobus so umschreiben, es ist praktische Theologie. Jakobus bringt praktische Theologie. Wie lebe ich als Christ? Wie gestalte ich mein Leben? Wie benehme ich mich und dergleichen? Der Jakobus passt etwas so zu den alten Propheten Amos und Micha. Behandelt die soziale Frage, arm und reich. Und natürlich gibt es schon ein bisschen Dampf gegen die Reichen. Die Reichen sollen vorsichtig sein, sich nichts einbilden auf ihr Reichtum und dergleichen. Also er ist ein Sozialtheologe. Dann, was der Jakobus als Spezialität hat, Gebet für die Kranke. Und das Gebet für die Kranke ist ein Stück der Nächstenliebe. Was nützt es, wenn du dich verbindest, die Kranke, wenn du für die Kranken sorgst, aber nicht für sie betest? Das Gebet für die Kranken ist also eine Spezialität des Jakobus. Wir werden nachher noch darauf eingehen ein bisschen. Der ganze Jakobusbrief ist mehr oder weniger ein Predigtumriss. So ein längerer Vortrag, ein längerer Referat und das oder ein Glaubenskurs, wie lebe ich als Christ, ist an die Juden adressiert, nicht an die Heidenchristen, sondern Judenchristen. Jakobus war ja der Vorsteher der Gemeinde für vielleicht 30 Jahre oder länger, also 30 Jahre auf jeden Fall, dass er der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und er spricht an die Juden und spricht auch die Probleme, die die Juden so haben. Das Schlüsselwort von Jakobus ist, Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, Vers 26. Das ist also der Schwerpunkt. Der Brief ist zuerst mal aufgebaut so, dass Glaube muss durch die Anfechtung und er spricht auch ein Stück prophetisch, denn 70 nach Christus kam eine große Katastrophe im Judentum, der Fall Jerusalems etc. Und hier er spricht über die Anfechtung im Glauben. Dann, wenn du in der Versuchung kommst, dass du dich weise verhältst, dass du weißt, wie du reagierst, seid klug und ohne falsch. Der soll um die Weisheit bitten und Gott gibt gerne. Dann, man soll nicht nur Hörer allein sein, sondern auch Täter. Das ist also ganz wesentlich, was im Jakobus drin ist. Und dann, wahrscheinlich das uralte Gemeindeproblem. Jakobus war ja Pastor, Gemeindeleiter der großen Gemeinde in Jerusalem. Er sagt, Leute, redet nicht so viel, schwätzt nicht so viel. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Und die Zungensünden greift er ganz stark an. Er redet nicht von Zungenreden, sondern von Zungensünden. Und das ist also sehr intensiv, geht er darauf ein und Zunge ist ein kleines Ding. Und dann redet er über Streitigkeiten, über Weltsinn, über Richtgeist, über Vermessenheit, über Verleumdung. Und und so weiter. Also das sind Dinge, die bei Christen normalerweise, wenn sie länger gläubig sind, wenn kein Feuer mehr brennt, wenn, da kriegen sie sich einander in die Haare, in die Wolle. Und so, Jakobus versucht hier zu schlichten, aus der Seelsorge heraus, meidet alle Streitigkeiten, über welche Themen auch immer, so ab Kapitel 4 bis Kapitel 5 geht, behandelt oder das Thema, dann ermutigt er ausharren im Christus, bis Jesus wiederkommt. So, das sind so die großen Themen. Dann über die Versuchung spricht er sehr intensiv, denn er weiß, da kommt was Großes, da kommt was Großes, was Schreckliches, der spürt es, denn Matthäus 24, wenn man so Jesu Rede hört, was Jesus da angekündigt hat, dann wissen wir, was da alles so kommt. Oder Glaube erweist sich in der Anfechtung, das ist die große Botschaft. Also beweist euren Glauben, redet nicht nur vom Glauben, spielt nicht nur Glauben, sondern beweist auch euren Glauben, der Glaube muss erprobt werden. Und wenn wir nicht angefochten werden, können wir uns auch nicht bewähren. Ohne Anfechtung gibt es keine Bewährung. Dann redet er über Geduld. Geduld ist nicht passiv sein, sondern einfach, sondern ausharren, auswarten, einfach sich bewähren in allem. Dann spricht er über die Zweifler. Und wie gesagt, dann sehr stark über den Reichtum. Reichtum, warum? Weil die Gemeinde in Jerusalem war sehr arm. Sie ist arm geworden, denn sie mussten sehr früh Diakone einsetzen, Suppenküche machen und etc. für die Armen sorgen. Da war ein Fehler in der Urgemeinde. Sie waren so euphorisch, schnell alles verkaufen, schnell, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und die haben gar nicht gedacht und geachtet, dass der Herr nicht so bald kommt, dass zuerst noch vieles andere passieren muss. So wie Paulus sagt, dass, oder ja, wie Petrus sagt, dass der Abfall zuerst kommen muss. Ich möchte mehr heute mal ein bisschen von hinten zuerst anfangen, denn da wird das Praktische zuerst angeschnitten und ich lade euch ein, so ab Seite 30, glaube ich, ist es ja, ab Seite 30 mal aufzuschlagen und mit mir durchzugehen. Da wird zuerst mal das Praktische, da werden Menschen zuerst mal praktisch gewarnt, die Gläubigen. Ja, noch früher, etwas früher. Nein, also Seite 27, das ist der Abschnitt, wo dieser Gemeindeleiter, dieser Pastor spricht hier und gibt ganz konkrete Anweisungen für die Gemeinde ab Kapitel 4. Verleumdet nicht einander, also redet kein dummes Zeug übereinander. Und nämlich richten ist die Sache Gottes gewesen. Richten ist die Sache Gottes und nicht die Sache eines Menschen. Und da geht also dich nichts an. Weißt du, wie schnell kommst du ins Gerede? So, dann sagt er über die Juden. Die Juden, die waren Händler, Geschäftsleute und auch die in der Gemeinde. Weißt du, von etwas mussten sie leben. Und das war Handel. Die waren Händler und dann, die haben gesagt, heute wollen wir dorthin und morgen wollen wir dorthin und so weiter und dort Handel treiben. Der Jakobus sagt, ihr müsst etwas tun. So, der Herr will und wir leben. So, der Herr will und wird leben. So, Gott will, werde ich, sagt er dann, Seite 27. Dann der Reichtum, nicht nur nach Geld trachten, nicht nur nach dem Materiellen. Reichtum, Arme und Reiche, wir werden nachher noch auch zu sprechen kommen. Die Armen, es könnte auch so, dass die Essener waren auch arm und fühlten sich arm. Sie haben alle Gütergemeinschaft gehabt etc. Sie hatten nichts, sie lebten so wie Mönche. Vielleicht haben die Christen auch sich so zuerst mal das Glaubensleben vorgestellt, dass nun die Armen, denn Jesus sagte, selig sind die Armen. Ihnen gehört das Himmelreich und es könnten die Essener durchaus gewesen sein, aber jetzt die Gemeinde ist verarmt. Deshalb haben sie auch beim Apostelkonzil als Auflage dem Paulus gemacht, du kannst predigen, die Heiden zu Christus führen, aber vergiss nicht die Armen. Vergesst nicht den Armen und deshalb hat Paulus ganz fleißig die Kollekte gesammelt für die Armen in Jerusalem und hat nachher auch das übergeben, den Brüdern die Gabe, die sie, der, vor allem wo er aus in Kleinasien gesammelt hatte. Und wir haben so regelrechte Kollektenbriefe, die Paulus geschrieben hat. Der hat für die Armen gesammelt. Also die Armen wurden von den Heidenchristen unterstützt und deshalb, ja, deshalb ist auch hier die Betonung für die Armen, dass man füreinander sorgen soll, dass man füreinander da sein. Dazu gehört auch das Gebet der Kranken nachher oder Krankengebet, dass man füreinander betet. Und wie man füreinander betet, ist auch interessant. Denn Gebet für die Kranken war das normal in der Gemeinde. Man hat füreinander gebetet. Der Doktor war weit weg. Gab es wahrscheinlich gar keine Ärzte als solches, wie wir sie heute kennen als Arzt, sondern da war die Gemeinde da und da half einer dem anderen. Und die Menschen sind damals auch sehr früh gestorben, sind nicht so alt geworden wie wir heute. So, und deshalb gab es auch die Zivilkrankheiten, die wir heute kennen, auch nicht in diesem Maße. Aber sie sollen für Kranke beten. Jakobus 5 ist also hier eine Anleitung, wie man für Kranke betet, wie man das macht. Und es ist interessant, zuerst müssen Sünden bekannt werden. Was man heute gar nicht so groß macht, also man, wer will geheilt werden, komm nach vorne, wir beten für dich. Aber eigentlich, das ist nicht richtig, dass die Leute nach vorne kommen, sondern die sollen die Ältesten rufen oder den Gemeindeleiter, den Priester oder wer es auch immer ist, rufen und die sollen dann beten. Und die werden auch beten. Und sie werden mit Öl salben. Und so er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Also, denn viele Krankheiten kommen aus der Sünde heraus. Und die müssen ausgesprochen werden. Man kann also nicht so im Schnellverfahren, der nächste bitte, für Kranke beten, sondern man muss auch sich Zeit nehmen und vor Sünden, vor allem auch Zungensünden. Und Sünden, wo man nicht vergeben hat. Denn Christen haben ein Problem. Denen wurde viel vergeben, aber sie selbst vergeben nicht. Anderen. Und deshalb hat auch Jesus gesagt, vergib unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Also das Gebet für die Kranken ist ganz groß, was hier der Jakobus anweist und anordnet. Und kann jeder für Kranke beten? Sollte jeder mit Öl salben dürfen und können? Ist das so biblisch? Denn wir lesen in der Bibel, die Ältesten sollen das machen. Eigentlich, die da glauben, werden auf Kranke die Hände legen. Das dürfen sie tun. Aber das Amt der Krankensalbung ist ein offizielles Amt. Das hat früher der Priester, im Alten Testament der Priester gemacht. Das hat nicht jeder Hinz und Kunz und Müller und Meier, jedem, der eingefallen ist, einfach mit Öl zu salben gehabt. Denn eigentlich diese Salbung ist eine Übertragung der Macht, der Autorität gewesen, also vom biblischen Sinn. Also dass man fest im Glauben stand und einfach ja, die Nächstenliebe, der ist von der Gemeinde aufgenommen, der ist mit Öl gesalbt, der ist also mit dem Heiligen Geist berührt worden. Und ich habe eines festgestellt in Heilbronn, also da habe ich diese Passage, da soll die Ältesten rufen, ganz plastisch und bildlich erlebt. Da rief mich eine Frau an, die gar nicht zu meiner Gemeinde gehörte. Die rief an, Pastor, kannst du zu mir kommen und beten, mich mit Öl salben und. Sie war schwer, sie hat Asthma gehabt oder Asthmaanfall, keine Luft bekommen, erstickt. Und ich war eigentlich faul. Ich war eigentlich faul, wollte nicht eigentlich da, ich musste 60 Kilometer fahren, um sie zu besuchen, dann und mit Öl zu salben. Dann habe ich gesagt, hör mal, zu welcher Kirche gehörst du? Sie sagt, ja, ich bin katholisch. Ich habe gesagt, Mensch, das ist doch ganz toll. Die Katholiken haben Krankensalbung, ruft einen Priester. Und er sagt, ja, aber der glaubt nicht an Zeichen und Wunder. Ich habe gesagt, das ist vollkommen egal. Hier steht, in meiner Bibel steht nicht, dass er an Zeichen und Wunder glauben muss, dass er irgendwelche besondere Gaben hat, Krankenheilung und etc. oder eine prophetische Gabe. Du musst den rufen. Eigentlich, dein Glaube ist ausschlaggebend, nicht sein Glaube. Und ja, aber der glaubt nicht. Und dann ist sie doch hingegangen, ihr blieb nichts anderes übrig. Und ging zum Priester und sagte, sie, ich möchte die Krankensalbung. Da sagte er, ja, das haben wir, aber das ist Sterbesakrament. Dann sagt sie, ja, ich bitte sehen, ich ersticke und keucht schon. Und der Priester hat sie dann in ihr Zimmer genommen, mit ihr ein bisschen gesprochen, die Beichte, das ist interessant, die Beichte abgenommen und dann mit ihr gebetet. Und was ist passiert? Sie kommt nach Hause, ist geheilt. Und hier habe ich etwas entdeckt, das für mich ein Schlüsselerlebnis war, die Autorität. Da, wo du in der Gemeinde bist und die Gemeinde, da, wo du dich geistlich unterstellst, und da solltest du hingehen, und das war so hier in diesem Fall, und das hat sie gemacht, und die ist geheilt. Jetzt ruft mich der Priester an, Herr Matudis, Sie haben doch hier Frau sowieso zu uns geschickt, oder ich habe mit ihr gebetet, ich glaube, ich habe die Gabe der Krankenheilung, sagte. Was muss ich tun? Ich habe keine Erfahrung mit Krankenheilung. Ich habe gesagt, dann nehmen Sie ein Buch, da habe ich ein Buch von Osborne empfohlen, Krankenheilung, das ist so ein Fundamentalwerk über Krankenheilung, was sich besorgt, und nach Wochen, Monate lese ich in der Zeitung, Pastor sowieso hält in Marbach Heilungsgottesdienste. Und da hat jeden Monat einmal alle Leute eingeladen, sie mit Öl gesalbt und mit ihnen gebetet. Und ob dabei viel rausgekommen ist oder nicht, auf jeden Fall Gott hat gewirkt und die Zeitung hat sogar geschrieben und er hat erkannt, Mensch, das ist ein Dienst der Gemeinde, Krankensalbung. Und das ist also für die Pfingstler hier dieses Ding. Ich habe ja mal auch ein Gerichtsverfahren mal gehabt, weil ich zu Heilungsgottesdiensten eingeladen habe und Gebet für Kranke. Und das ist nicht erlaubt, das ist Verstoß gegen Heilpraktikergesetz etc., was man da mir mal erzählt hat. Und dann, wie gesagt, in diesem Gerichtsverfahren, dann kam heraus, ich habe gesagt, wissen Sie, das ist älter als euer deutsches Gesetz. Gesetzes könnt ihr vergessen. Da hat es Deutschland noch gar nicht gegeben. Aber da wurde in der Bibel schon angewiesen, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Und dann mussten wir also, für Pfingstler gibt es in Deutschland jetzt eine Ausnahme. Pfingstler, also die, für Krankenheilung. Und hier auch die Berliner Zeitung hat ja auch geschrieben, das ist also bei Fasten und Matut normal, dass man für Kranke betet. Also das gehört zum, ist ein Teil des Gottesdienstes. Das ist ein Teil für uns des Gottesdienstes. Und so, wir haben eine Ausnahme, nicht nur wir, sondern das gilt eigentlich pauschal für alle, die für Kranke beten. Nach Jakobus 5. Das ist auch wichtig, dass man das sagt, nach Jakobus 5. Und nach Jakobus 5 ist also berechtigt, also für Kranke zu beten. Sogar vom deutschen Gesetz akzeptiert, geduldet akzeptiert. Wir müssen das akzeptieren. Also Sie können natürlich auch verbieten, wenn Sie wollen. Aber trotzdem ist es kein Verstoß gegen Heilpraktikergesetz, weil wir sagen, wir heilen niemand. Aber das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das ist eine Verheißung. Das Gebet des Glaubens. Also da ist wichtig, dass man die Autorität achtet und Gott achtet auch die Autorität und Gott wirkt durch die Autorität, die in der Gemeinde ist. Deshalb das Gebet der Ältesten oder des Gemeindeleiters, des Priesters, früher war auch der Priester. Und Jesus sagt, als er die 10 Aussätzige heilt, geht und zeigt euch den Priester. Der Priester soll euch die Gesundheit bestätigen. Und dann nur einer kam zurück, das ist wieder was anderes. Die Salbung geschah mit Öl. Olivenöl wurde dazu genommen, das war in der Urkirche so üblich, denn das Öl hat eine vielschichtige Bedeutung, das ist zuerst mal Licht, damals nahm man Öl, um zu leuchten, aber auch für die Kranken zu salben. Das Öl wurde dann, wie gesagt, das Olivenöl wurde dann gepresst, das ist ein Bild auch für uns im Neuen Testament auf Christus, der geschlagen wurde und in seine Wunden sind wir geheilt. Das Krankengebet noch als solches war also ganz normale gängige Praxis in der Urgemeinde. Und zuerst mal die Sünden, das Sündenbekenntnis, der Bruch mit der Sünde ging voraus. Du, hörst du wirklich auf? Widerrufst du das und so weiter? Gibst du das auf, die Sünde? Und dann beten wir für dich und heilen dich. Und bevor man die eigene Sünde überhaupt bekennen kann, muss man die Sünden überhaupt erkennen. Man muss die Sünden erkennen. Was ist die Sünde? Nicht alles ist Sünde, weil manches, es gibt auch eingebildete Sünden oder eingeredete Sünden, aber zuerst mal die Sünde erkennen und dann bekennen. Und der Heilige Geist zeigt uns, was Sünde ist. Viele Krankheiten entspringen aus der Unversöhnlichkeit, dann andere, weil sie unwürdig zum Abendmahl gehen und den Leib des Herrn nicht erkennen, was der Leib des Herrn ist. Deshalb sind viele Schwache und Kranke und manche sind schon vorzeitig gestorben. Das Wort krank, es ist interessant, das Wort krank ist nicht unbedingt eine körperliche Krankheit, es kann auch Schwachheit sein oder irgendeine andere Gebrechlichkeit. Also das ist Wort krank, kann auch mit schwach übersetzt sein, schwach sein, kann man bettlägerig sein, aber man kann auch müde geworden sein in den Prüfungen. Das gehört auch dazu, dass man sagt, ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, ich will nicht mehr und so weiter, dass man also schwach geworden ist. Das Wort kann auch so übersetzt werden. Und deshalb, wenn die Gemeinde dann für ihn betet oder die Ältesten der Gemeinde beten, dann ist auch Vertrauen da. Du musst den Ältesten rufen. Nicht, dass der zu dir kommt. Wenn ich zu jemandem hingehe und mit ihm bete, ich garantiere, das Gebet wird nicht funktionieren. Auch wenn ich noch so viel Glauben habe. Das muss von dir kommen, von deinem Inneren. Also das muss von dem Kranken selber kommen, von dem bitte bet für mich. Man muss fordern, erwarten, denn dann wird der Glaube aktiv. Der Glaube muss irgendwie in Aktion gesetzt werden. Und das passiert bei Rufe der Ältesten. Die Initiative muss also von uns kommen. Gott zwingt niemand. Du, jetzt beten wir mit dir. Oder, wenn du jemand einredest, jetzt komm, wir wollen jetzt miteinander beten, dass du gesund wirst. Nein, du musst ein Anliegen haben. Ich will gesund werden. Und dann auch die Sünden bekennen. Du musst es selber wollen. Loswerden, das, was dir fehlt, dass du sagst, was dich krank macht und so weiter. Und das Gebet ist nur eine Ermutigung. Krankengebet ist also ein Dienst am Nächsten. Und es sollte im Vertrauen geschehen. Deshalb, du kannst nicht Sünden allen Menschen bekennen. Deshalb ist es wichtig, dass du den Ältesten oder den Vertrauenspersonen, die in der Gemeinde, dass du da sind. Jakobus ermutigt Schandtaten, dass sie abfallen so in der Gemeinde, dass du wieder zurückgeführt wirst, zurückversetzt wirst, wiederhergestellt wirst in dem Urzustand. Und dann werden dir die Hände aufgelegt. Handauflegung hat eine ganz wichtige Funktion. Du wirst angenommen. Wenn man dir die Hand auflegt, nimmt man dich an. Man nimmt niemand an, man gibt niemand die Hand, den man nicht will, den man nicht mag. Also durch die Handauflegung, auch wenn Ananias dem Saul von Tarsus die Hände auflegte, er wollte ihn aufnehmen. Und er wurde angenommen, wurde akzeptiert. Er wurde ganz anders von der Gemeinde dann auch, ja, geliebt und verstanden. Und das ist ein großes Problem. bei vielen Christen, sie fühlen sich nicht angenommen. Dann, was Jakobus noch schreibt und erinnert, und ich will das auch nochmals erinnern, zur Erinnerung in Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, der bete. Also deshalb ist die Krankheit nicht unbedingt gesagt Krankheit. Also leidet jemand, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Die Urgemeinde war eine singende Gemeinde, hat viel gesungen. Und wir finden die Urchristen überall singend und sie haben sehr viele Lobgesänge gehabt, die Bibel ist voll. Leidet unter euch jemand? Hier stellt Jakobus etwas in den Raum und er meint, du erleidest etwas Schlimmes. Du sollst nicht nur für die Krankheit beten, sondern erleidet jemand etwas. Geht jemand durch etwas Schreckliches durch oder Schrecklichem durch oder wie auch immer, der soll also beten. Der soll zuerst mal selber beten. Also leidet jemand, der bete und geht zum Gut, singe Psalmen. Und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, dann rufe die Ältesten. Also wir sehen hier eine verschiedene Stufen. Es ist nicht gleich, wenn dir nur Fliege mal eine Mücke gestochen hast, dass du gleich den Ältesten anrufst. Du solltest zuerst mal selber beten. Und du solltest sogar mal singen und Gott loben und preisen und so weiter. Und dann, wenn alles nichts nützt, dann ruft die Ältesten. Eigentlich, was Jakobus hier sagen will, mach aus allem ein Gebet. Was passiert? Also aus jeder Situation, wenn es dir gut geht, mach ein Gebet. Und es ist interessant, gerade in diesem Abschnitt hier, 7-mal sagt Jakobus, der bete. Also es ist ein Zeichen für Christen und er geht aufs Gebet ein. Also in allen Schwierigkeiten sollen wir als Christen beten. Dann, das Gebet umfasst alle Dimensionen des menschlichen Lebens. Es ist physisch, psychisch und sozial, wirtschaftlich und so weiter. Auch alles, was, wenn es um Weisheit fehlt, das haben wir ganz am Anfang nachher vom Jakobus, wenn der um Weisheit mangelt, bitte Gott um Weisheit und der wird es geben, der wird niemand was vorenthalten. Also wir dürfen um alles beten. Die Gabe der Krankenheilung ist einzelnen Christen nicht als Heilungsmechanismus anvertraut oder als Sensation oder was es auch immer. Da gibt es die Gabe der Krankenheilung. Das ist oft für die Evangelisation draußen. Also aus missionarischen Gründen. Die Gemeinde hat keine Gabe der Krankenheilung als solche, dass man jetzt immer Heilungsgottesdienste macht. Die Gemeinde hat einen ganz normalen Heilungsmechanismus und das ist Gebet durch die Ältesten. Wenn jemand krank ist, der muss nicht eine Wunder- und Heilungsversammlung besuchen oder Konferenz und so weiter, der sollte seine Ältesten rufen, die Gemeinde in Anspruch nehmen. Dazu ist die Gemeinde da. Also das ist das normale kranke Gemeindeglieder. Die müssen auch nicht groß zum Arzt gehen. Warum ich das sage? Ich verachte nicht den Arzt. Ich will auch den Arzt nicht dekretieren. Der Arzt hat seine Funktion. Aber wir sollten immer zuerst zum Herrn gehen. Bevor du operiert wirst, bevor du was Schlimmes durchleidest oder durch die Hölle gehen musst. Du musst vorstellen, damals haben sie keine Zahnärzte gehabt. Bis ins Mittelalter. Friseure waren gleichzeitig auch die Ärzte. Und auf der Friseur, also das war bis zum Mittelalter. Also die Ärzte und die Zähne haben sie ganz anders gezogen. Dann ohne Narkose. Die kannten das vielleicht durchaus gar nicht so, als in dieser Art und Weise. Und so ist es, dann betet man. Krankheit wird zuerst oder endgültig in der neuen Welt Gottes beseitigt. Christen werden krank. Und deshalb ist dieses hier ganz klare Anweisung für der Gemeinde, dass sie füreinander beten, miteinander beten und die Gemeinde dafür betet. Christen werden krank. Krankheit gibt es erst nicht mehr, wenn wir im Himmel sind. Also mach dir gar nichts vor und verfall nicht in irgendein Sektierertum oder irgendwelchen religiösen Fanatismus. Das ist nicht biblisch. Und es wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Das ist in der neuen Welt Gottes. Jakobus nimmt Elia hier als Vorbild zum Gebet. Er war ein schwacher Mensch wie wir und er betete und so weiter. Gott benutzt auch unsere Schwachheit und Gott verherrlicht sich in unserer Schwachheit. Der ganze Jakobusbrief ist also einfach ein Aufruf. Festige deinen Glauben, werde stark im Glauben, lass dich nicht unterkriegen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die erste Seite. Zuerst Jakobus. Was ist er? Was will er? Wo kommt er her? Zuerst mal Jakobus, er war der Bruder des Herrn Jesus nach der Überlieferung, ein leiblicher Bruder von Jesus und ich denke, der kannte Jesus sehr gut. Und interessanterweise ist Matthäus Evangelium, die Bergpredigt insbesondere, und übernimmt er wörtlich und legt praktisch die Bergpredigt und setzt die Bergpredigt um, weil er wirklich sehr praktischer, dogmatischer Mensch ist und sagt, so steht's, so bleiben wir. Jakobus wird auch der Gerechte genannt. So, Jakobus war eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Urgemeinde. Wir wissen da von Paulus als Säule, Petrus und Jakobus, das waren die zwei Leiter in der Gemeinde, aber Jakobus hat die Leitung der Gemeinde übernommen. Petrus hat eine ganz andere Funktion gehabt. Nicht, dass der Jakobus ihn verdrängt hat. Petrus hat den Auftrag gehabt, das Reich Gottes den Menschen aufzuschließen. Den Samaritern, den Heiden etc. Jakobus hat hier den Auftrag gehabt, der Gemeinde zu dienen, die Gemeinde zu leiten. Es ist wichtig zu wissen auch, Jakobus ist nicht ein Apostel Jesu gewesen, in diesem Sinne, wie wir das glauben. Er war ein Bruder Jesu. Und der glaubte am Anfang nicht an den Herrn Jesus. Denn seine Brüder glaubten nicht. Und wir haben ja seine Brüder in der Bibel. Also, wie sie alle heißen und dergleichen. Sie glaubten nicht an Jesus. Die sind erst zum Glauben gekommen, nach der Kreuzigung, bei der Auferstehung. Das sind auch seine Brüder zum Glauben gekommen. Da ist auch die Maria zum Glauben gekommen. Die war schon immer gläubig. Aber sie kam erst so zur Gemeinde, wurde dort auch angenommen. Wir haben verschiedene Jakobusse. Aber ich schläge mich fest als Bruder des Herrn nach Galater 1, Vers 19. Der Bruder des Herrn. Wir haben ja auch die anderen Brüder, Josef, Simeon, Judas und so weiter. Und der hat noch mindestens zwei Schwestern gehabt. Also der Herr Jesus, und natürlich die Katholiken sagen, das waren Stiefgeschwister. Josef war ein Witwer und der hat es mitgebracht dann in die Ehe. Aber die Bibel sagt, wir kennen seine Brüder. Deine Brüder sind draußen und sie wollen dich sehen. Und der Josef war nicht nur der Ernährer Jesu, sondern er war auch der Vater der anderen Kinder. Auch wahrscheinlich von der Maria. Denn die Maria war Jungfrau, bis Jesus geboren wurde. Und dann steht nichts mehr drin von ihr, als dass sie noch Jungfrau gewesen wäre. Und dass sie keinen Sex gehabt hätte und dergleichen, dass sie lebtag Jungfrau geblieben wäre. Jakobus war zuerst mal, nachdem Jesus in seine Mission kam, das führende Haupt der Familie. Wahrscheinlich ist der Josef früh gestorben, der Vater Josef. Dann übernahm er die Führung. Er stand vor der Familie. Denn sie sagten, komm wieder zurück nach Galiläa. Also noch in den letzten Diensttage Jesu ist er noch aktiv gegen Jesus und will ihn unbedingt zurückholen. Oder dann, weil er merkt, er kann nicht zurückholen, dann sagt er, ja, geh und zeig jetzt einmal, dass du der Messias bist. Beweise dich. So, das ist noch nebenbei. Nach der Auferstehung kam er dazu und seit Pfingsten gehört er dazu und seit Pfingsten leitet er wahrscheinlich die Gemeinde, denn Jakobus ist auch erwähnt beim Paulus im Korintherbrief, im 1. Korinther 15, dass er auch dabei ist. Und Jakobus ist der Herr auch erschienen. Der Herr ist dem Jakobus erschienen, nicht nur den Petrus und nicht nur der Maria und Magdalena, sondern Jakobus ist der Herr extra erschienen, weil der eine große Aufgabe hatten. Natürlich ist, was manche Kritiker sagen, dass wir Vetteleswirtschaft, Jesus, der Begründer der Gemeinde, und Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, da geht es um Familienbetrieb. Die Gemeinde wäre ein Familienbetrieb gewesen, mag sein. Aber Johannes gehörte auch zur Familie, gehörte auch zu der gleichen Sippe. Also die waren verwandt miteinander. Also eigentlich der ganze Jüngerkreis war irgendwo auch familiär, privat miteinander verwandt. Also was soll's? Es bleibt in der Familie, die Sache Jesu. Der Jakobusbrief wurde er sehr spät als kanonisch aufgenommen, sehr spät, weil dann stritt darüber, gehört er in der Bibel, er ist ja kein Apostel, kein ausgesprochener Apostel, er ist nur der Bruder des Herrn, von Jesus natürlich akzeptiert und von der Gemeinde auch akzeptiert, aber gehört er dazu. Wir wissen, dass der Jakobus nachher 62 nach Christus durch ein Märtyrium gestorben wurde oder ermordet wurde. Eusebius berichtet davon und Flavius schreibt auch was darüber. Da gibt es eine Auseinandersetzung und wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen kommt er zu Tode. Wurde von der Mauer gestürzt. Vielleicht ist auch da eine Anspielung von der Versuchung, Jesus springt von der Mauer runter. Also dass der da vom Tempelmauer gestürzt wurde. Aber das ist alles Spekulation. Im Jakobusbrief ist das Thema Heiligung ganz groß. Zunge in Zaum zu halten, da beginnt schon die Selbstkontrolle, wer die Zunge beherrscht, beherrscht alles. Dann Hader und Streit sollte man vermeiden. Dann Absage an Überheblichkeit, das ist also im Jakobus ganz groß. Und dann Aufforderung zum Gebet. Die Empfänger des Jakobusbriefes, das waren ausschließlich Juden, und ich meine nicht Juden vom Stamm Juda, sondern der Brief ist adressiert an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, 12 Stämme Israels. Wir wissen ja, das ganze Israel, nicht nur an Juda und Benjamin, sondern an das ganze Israel, nicht nur an die Leviten, die 12 Stämme. Gewiss, wir wissen ja, die 12 Stämme wurden geteilt, die haben sich sehr früh so nach Salomo sich geteilt, und 10 Stämme die Nordstämme und die 2 Stämme Südstämme, aber der Herr sieht das Ganze. Und wir wissen auch, Jesus sagt, ich bin nicht gesandt zu den Heiden, ich bin gesandt nur zum Hause Israel. Deshalb die erste Sendung der ersten Christen war Haus Israel, Israel in der Zerstreuung, Juden, die auf der ganzen Welt lebten. Deshalb, wir haben ja im Galaterbrief das letzte Mal auch betrachtet, wo die dann Paulus und Petrus und Jakobus dann die Entscheidung treffen nach dem Apostelkonzil. Wir bleiben bei den Juden, wir dienen den Juden und du, Paulus, gehst zu den Heiden. So, und so wurde praktisch Jakobus und Petrus, die wurden für die Juden eingesetzt und sie dienten den Juden. Sie gingen nicht unbedingt zu den Nationen. Das war nicht ihr Auftrag. Es gab genug Juden. Und ihr werdet mit den Städten Israels oder Judas nicht fertig, bis dass der Herr wiederkommt. Jakobus wird auch als der Judenapostel angesehen. Und er schreibt an die Juden. Wir werden auch als nächstes, so Gott will und wir leben, den Hebräerbrief durchnehmen, das geht auch in die gleiche Richtung, dass die Botschaft, der Brief an die Hebräer. Also er schreibt an die Zerstreuten von Israel, und die gab es überall, wir wissen ja, die waren in der Verbannung, und weltweit gab es dann Synagogen. Als ich in Indien war, ich war in Cochin, das ist ganz unten an der Spitze Indiens, da ist eine uralte Synagoge, 900 nach vor Christus, also in der Zeit Salomos, da gab es Handelsbeziehungen, eine uralte Synagoge, die heute noch existiert. Also dort gab es Juden in Indien, ganz tief unten. Also Juden waren verstreut über die ganze Welt durch die Wegführung, babylonische Wegführung. Dann, ja, Tarsis, wir wissen, Jona wollte nach Tarsis, weil es dort Juden gab. Tarsis war auch nach der Zerstreuung ein Zentrum des Judentums. Und er wollte nicht nach Nineveh gehen, sondern nach Tarsis. Und deshalb wollte auch Paulus später brennend nach Spanien gehen. Er wusste, ich muss auch den Juden noch das Evangelium dienen, und fing immer bei den Juden an und dann ging er zu den Heiden. Der Zweck und das Ziel des Evangeliums des Briefes ist eigentlich, dass die Menschen nicht nur Theoretiker sind, nicht nur im Geist Gott dienen und im Geist Gott dienen, sondern dass sie auch praktisch werden. Glaube und Werke gehören zusammen. Ist eigentlich, würde ich sagen, die zweite Bergpredigt. Das ist der Jakobusbrief. Die Kernaussagen sind, sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Und dann ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist, die Witwen und die Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, die Armen also zu besuchen. Und dann auch ein Schlüsselvers ist Jakobus Kapitel 12. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Da wird auch dargestellt, so wie der Körper Geist braucht, so braucht auch der Geist den Körper. Wir sind aufeinander angewiesen. Und dann das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Im Original heißt das Gebet des Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Bewährten. Und da wird auch Elia angeführt. Ein schwacher Mensch, aber der hat sich bewährt am Bach Krit, bei der Witwe. Sie bewährt seines Glaubens. Der Inhalt des Jakobus ist eigentlich Glaube erweist sich in Anfechtungen, in Werken, in Reden und im Alltagsleben. Jetzt ein bisschen so detailliert. Jakobus setzt voraus, dass er in der ganzen Gemeinde bekannt ist. Er sagt nicht Jakobus, Sohn des Josef und was weiß ich, so wie es üblich ist im Judentum gewesen. Als wir drüben noch in der Gemeinde waren und da hat sich jemand bekehrt von Osten, ein Journalist vom Neues Deutschland, und der ist Christ geworden. Und dann kam er und sagte, Bruder Matthäus, ich habe eine Frage. Kannst du mir das beantworten? Ihr sagt immer Markus und Lukas und Johannes. Haben die keine Familiennamen gehabt? Nein, die haben es auch gar nicht gebraucht. Die waren so bekannt in der Gemeinde. Das waren Säulen der Gemeinde. Also Jakobus, Bruder Jakobus. Die mussten also nicht extra irgendwelchen Zusatznamen führen, obwohl wir wissen, Simon Petrus, Sohn dessen und so weiter, oder die Söhne des Zebedeus, die haben halt den Namen gehabt, aber es war nicht nötig. Also Jakobus schreibt seinen Brief an die Zerstreuten, und das Volk Gottes ist zerstreut und bleibt zerstreut, und Israel hat eine Bestimmung von Gott, Zerstreuung. Israel ist zerstreut und Israel hat nichts in Palästina zu suchen, auch jetzt nicht. Das ist nicht ihr Platz. Gott hat sie in alle Welt zerstreut. Die sollen in der Welt Segen sein. Und das Judentum wird und ist ein Segen für die Welt, wenn es zerstreut ist. Das ist genauso wie ein Dünger in der ganzen Welt. Genauso ist es. Und Gott wollte die Zerstreuung. Und Gott wird dafür sorgen, dass die auch noch zerstreut sind, denn sie können nur dann Gott richtig dienen. Und die Zerstreuung, wir müssen sehen, die hat sehr früh angefangen von Gott, sogar nachdem Salomo gestorben ist, begann die Zerstreuung und die ging permanent weiter. Und das ist dass das Judentum zerstreut war, weltweit zerstreut war. Wir sehen auch die Königin von Saba, die kam, um Salomos Weisheit zu hören. Die Leute interessierten sich dafür. Und dann der Kämmerer aus dem Morgenland, der wurde der erste, wir sagen heidnische Gläubige, aber der war kein Heide. Der war sehr nahe dem Judentum, war ein Proselyt, und wurde bekehrt von Philippus. Dann Kapitel 1 von Vers 2 bis 18, da wird die Botschaft rübergebracht, der Glaube erweist sich in der Anfechtung. Durch viel Anfechtung und Prüfung und Trübsal muss man ins Reich Gottes gehen. Und es ist keine Sünde, Versuchung zu haben. Viele Leute haben komplexe Schwierigkeiten, wenn sie versucht und angefochten werden. Wir werden versucht, das ist biblisch. Gott testet jeden Einzelnen. Bevor er in sein Reich aufnimmt, testet es, und Versuchung gehört dazu. Versuchen ist also noch lange keine Sünde. Ich versuche auch dieses Thema hier aufzuarbeiten. Man darf Gott bitten, führe uns nicht in Versuchung. Oder erlaube, eigentlich heißt es nicht führe, sondern erlaube die Versuchung nicht über mein Leben. Das müsste eigentlich so richtig heißen. Aber wir haben Versuchung. Wir werden angefochten. Und wir haben Hindernisse im Leben. Wir müssen Hindernisse überwinden. Der Hauptverursacher für Versuchung ist der Teufel selber. Wir werden also vom Teufel selbst versucht. Versuchung heißt immer Erprobung. Ein Synonym ist zum Beispiel dieses Wort Erprobung, was im Griechischen auch verwendet wurde für Vögel, die das Fliegen lernen sollen. So probieren, wie fliegt sich das und so weiter. Man wird aus dem Nest geworfen und dann fliege. So wird das Wort für Versuchung im Griechischen genommen. Da bleibt also dir nichts erspart. Du musst lernen, Ja und Nein zu sagen. Wenn wir angefochten werden, empfiehlt Jakobus ganz besonders zu beten. Bete in der Anfechtung. Deshalb auch, was Jesus sagte, betet und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und immer, wenn wir zu selbstsicher werden, stolz werden, eingebildet werden, arrogant werden, deshalb auch hier gegen Überheblichkeit redet er die Reichen. Die Reichen, das ist eine zweideutige Bezeichnung, so die Reichen, die denken, ich bin gar satt und bedarf nichts. Das könnte auch hier Reichtum gemeint sein. Also nicht nur finanzieller Reichtum, sondern einfach, dass man sich erhebt über die Schwachen und sagt, mir kann sowas nicht passieren. Da falle ich nicht rein. Also demütig bleiben. Und Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Wenn es oft zur Versuchung kommt und so weiter, da soll der Gläubige bitten, Herr, bewahret mich, denn ich muss wie ein Schaf unter die Wölfe hindurch kriechen und krabbeln. Und dann, dein Glaube soll sich bewähren. Meine lieben Brüder, sagt Paulus, erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Erachtet es als lauter Freude. Das soll euch Vergnügen sein. Ja, du sagst es so. Aber hier heißt es wörtlich. Erachtet es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude. Für lauter Freude. Du siehst also, wo wir sind, wie weit die nachapostolische Gemeinde gekommen ist, dass sie jetzt nicht mehr freut und dankbar ist. Oh, danke, Herr Jesus. Oder die Apostel Petrus und Johannes kamen zurück und sie haben Gott gedankt, dass sie geschlagen worden sind, dass sie Prügel bekommen haben, dass sie für Jesus leiden durften. Das ist heute nicht populär, für Jesus zu leiden. Wir sind also leidenscheu. Also erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Ihr fällt in der Anfechtung. Plötzlich kommt die Anfechtung über dich und du kannst nichts dafür. Du suchst sie nicht, du läufst der Anfechtung nicht nach, die läuft dir nach. So waren die Heiden immer sehr erstaunt, dass die Märtyrer, wenn sie dann gefoltert worden sind, dass sie Danke Jesus gesagt haben und dass sie Gott gelobt haben, gepriesen haben, gesungen haben, sogar singend in die Arenas gesprungen sind. Jeder wollte der Erste sein. Also ich hab mal Märtyrerakten studiert und mich damit beschäftigt. Manche sind sogar den wilden Tieren entgegengelaufen. Die sagen, Herr, friss mich. Und die hatten keine Angst vor dem Tod, denn die wussten, der Tod ist überwunden durch den Sieg Jesu Christi. Und du siehst, wie weit wir vom Christentum entfernt sind inzwischen, von dem wahren Christentum. Also das Leid muss angenommen werden. Ich bin fröhlich, weil ich die Herrlichkeit Gottes jetzt bald sehen darf. Da freuten sich so die ersten Christen, das war so ihr Motiv. Und bestandene Prüfung ist eigentlich ja eine Auszeichnung. Bestandene Anfechtung, Bewährung und so weiter. Das Wort makellos kommt aus dem Opferritual, also aus der Zeit der Opferung und so weiter. Reine Tiere, ohne Fehl, ohne Macken, gut gewachsene, gut gelegene Tiere. Also damit bist du ohne Makel. Wenn du die Leiden bestanden hast, bist du also fehlerfrei. Bestandene Prüfungen wirken Geduld, machen dich vernünftig, bringen dich auf den Teppich runter, machen dich normal. Weißt du, Anfechtungen machen dich menschlich, sanft und weich. Das ist der Weichmittel, wenn du in die Wäsche reintust. Du wirst weich gemacht. Weißt du, das Geduld erweicht dein Herz. Da weißt du, dann überhebst du dich nicht. Da werden schon sehr viele Probleme gelöst, wenn du durch Anfechtung gegangen bist, dass du die Menschen verstehst, warum er so ist und so ist. Dann lesen wir weiter, wenn wir so Kapitel 1 sind, in der Frühkirche, da dienten sogar Sklaven am Evangelium, da arme Leute und so weiter. Und deshalb, man sollte den Armen, den Sklaven und so weiter nicht verachten, sondern man sollte auch den geringen Bruder groß achten. Auch den geringen, den einfachen Bruder groß achten. Und interessant ist also, wenn wir heute über Kleider sprechen, kirchliche Kleider, sakrale Kleider, ich meine Talar und dergleichen, diese Kleider sind heute nichts anderes als die alten Straßenkleider der Römer. Warum der arme Bruder, stell mal vor, jetzt, der Reiche hat gute Kleider gehabt, aber der Arme. Und deshalb ist auch dieses Arm- und Reich-Verhältnis in der Gemeinde. Eigentlich jeder darf Gott dienen, auch der arme Bruder kann sogar Vorsteher der Gemeinde sein, der nichts hat und der ist in Lumpen und ist ein Sklave womöglich und er steht vorne, steht mit zerlumpter Hose, zerlumpter Jacke, durch zerlumptes Hemd, hat nichts. Und deshalb hat die Kirche sehr früh Kirchenkleider angeschafft, Talare, wie es seine Leute. So, wenn der Bruder dann diente, ist schnell in die Sakristei gegangen, hat sich Talar angezogen, war dann perfekt. Und wir müssen das also verstehen, das war eine praktische Lösung. Die ersten Christen waren praktisch. Die waren praktisch, die haben dann so diese alten Straßenkleider genommen, die schönen Straßenkleider, was man in alten Rom getragen hat, und das waren die kirchlichen Kleider. Und es ist bis heute noch so geblieben. Also ist es erstaunlich, wenn ich dann Beerdigung halte, ich halte manchmal Beerdigung sogar in Jeanshose. Ich ziehe Talar rüber und bin Pfarrer. Bin Pastor. Weißt du, das geht so einfach. Das geht so einfach. Du musst da nicht so große Betonung auf die Kleider legen. Wir legen manchmal viel zu große Betonung auf das Äußere. Eigentlich in der Bibel ist das, beim Jakobus ganz besonders, nicht das Äußere ist wichtig, das Herz ist wichtig. Das Herz ist wichtig, nicht das Äußere. Jakobus geht ganz stark gegen das Vergleichen, wer jetzt besser ist, auch und sagt mit den Reichen, also erheb dich nicht, vergleich dich nicht. Das ist die Versuchung nämlich, dass wir, die Versuchung ist hier innergemeindlich. Jakobus behandelt ausschließlich innergemeindliche Probleme, was in einer ganz stinknormalen Gemeinde passiert. Die reden zu viel, die vergleichen sich zu viel, die messen, wer ist jetzt größer. Und das ist auch dieses Richten, sich messen, wer ist besser. Und eigentlich, wenn du hier meine Bibelstelle nimmst, die ganze Bergpredigt, das ganze Matthäus-Evangelium wird da aufgearbeitet. Und du wirst immer wieder Passagen aus dem Matthäus-Evangelium finden, was hier behandelt wird und besprochen wird. Und die Bergpredigt wird hier praktisch umgesetzt. So. Wer nur hört und nichts tut, der betrügt sich selbst. Und es werden Maßstäbe angesetzt, hier für Christen angelegt. Wir sollen uns nicht aneinander messen, sondern wir sollen uns an Christus messen. Es ist eigentlich, Jakobus ist der Bruder des Herrn. Und es ist auch erstaunlich als Bruder des Herrn, er beschreibt nichts über Jesus. Nur zweimal erwähnt er den Namen Jesus und nicht einmal im richtigen Zusammenhang. Aber nicht in diesem Sinne, wie wir vielleicht uns denken möchten, der könnte etwas von Jesus aus seiner Kindheit erzählen, aus seinem Arbeitsleben oder Familienleben, erzählt überhaupt nichts. Ist Bruder des Herrn. Und es ist interessant, hier auch das Verhältnis Paulus und Jakobus. Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Also dieser körperliche, irdische Jesus war für Jakobus gar nicht so wichtig. Dass er mal gelebt hat und dass er mal in Nazareth gelebt hat und dass er sein Bruder ist, das war Nebensache. Auch wenn er der leibliche Bruder von Jesus war, war Nebensache. Was hätte er für ein Kapital rausschlagen? Wie viele Bücher hätte er schreiben können? Meine Erfahrungen mit Jesus. Aber er hat ganz andere Erfahrungen über Jesus, diesen geistlichen, den auferstandenen Jesus, den verherrlichten Jesus, den Jesus, der am Thron des Vaters, des himmlischen Vaters ist und nicht beim Josef und bei der Maria. Also wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Dann, was Jakobus noch sehr groß betont, also ist ja in der Gemeinde, für das Gemeindeleben sehr wichtig, nicht zornig sein oder wütend oder ärgerlich. Der Zorn des Menschen tut nichts Gutes. Seid langsam zum Zorn, langsam sich zu ärgern, langsam sich aufzuregen, langsam alles zu dramatisieren, langsam auf die Palme so vorzugehen, langsam zum Zorn. Und er zeigt, was den Gottesdienst zerstört, das Gerede und so weiter, was die Leute, eigentlich nicht die Sünde zerstört eine Gemeinde, sondern das Mundwerk zerstört die Gemeinde. Mit deinem Mund wirst du selig gesprochen, mit deinem Mund wirst du verdammt und so weiter. Und mit unseren Worten. Und deshalb, das ist, was die Gemeinde zerstört. Weißt du, die Urgemeinde, Jakobus spricht aus Erfahrung. Die Urgemeinde wurde zerstört durch dumme Geschwätze. Dann redeten die hebräischen und die griechischen Mitglieder, ja, die kriegen mehr als wir. Lies mal Apostelgeschichte 3 und so weiter. Wir kriegen mehr als der im Suppenteller. Und die fühlten sich benachteiligt. Da gab es schon den ersten Knatsch. Durchs Geschwätz. Und dann musste die Gemeinde Diakone einsetzen. Gott macht auch aus solchen Dummheiten immer noch was Positives. Dann werden die Diakone sogar gesegnete Menschen. Ich denke nur an Philippus und Stephanus. Gott gebraucht sie auch in mächtiger Art und Weise und nicht nur für Suppen ausschenken. Aber das Problem ist entstanden, weil sie gemurrt haben. Deshalb sagt auch die Bibel, murrt nicht gegeneinander. Und wenn du anfangen möchtest zu murren, du könntest bei jedem anfangen. So, ein reiner Gottesdienst ist dann hier, die Menschen sich in ihrer Not anzunehmen, sich um ihre Not zu kümmern und so weiter, die Nöte der Gemeinde begegnen, den Armen zu helfen, Täter des Wortes zu sein. Im Jakobusbrief können wir durchgehen, also einen Gedanken entdecken, und dieser eine Gedanke ist, also Täter des Wortes zu sein. Einfach tut, redet nicht so viel, Leute, tut. Und es würde mehr rauskommen, würde besser für die Gemeinde sein, würde besser für dich sein, würde für die Sache Gottes besser sein, wenn wir mehr tun würden und weniger reden. Das ist eine Herausforderung. Weniger reden, mehr tun. Das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben, was der Jakobus hier die Gemeinde geschrieben hat. Und das dann weiter im Kapitel 2, ich bin auf Seite 18 jetzt, im Kapitel 2, da schreibt er, bei Gott gibt's kein Ansehen der Person. Bei Gott sind alle gleich. Deshalb auch diese Kleider für die armen Leute, die dann als Sakralkleider entstanden sind. Wir sollen für alle Menschen sollten wir freundlich begegnen, ohne Vorurteile. Und wisst ihr, das ohne Vorurteile zu begegnen, wenn wir das studieren, ist ganz arg wichtig. Weißt du, vielleicht weißt du, das war ein Mörder. Und sowas gab's früher. Oder Dieb. Oder Ehebrecher oder was weiß ich, und dann ohne Vorurteile diesen Leuten zu begegnen, was da vorher war. Weißt du, du sitzt neben einem Ex-Dieb, Ex-Dealer oder Ex-Lügner oder was weiß ich, bei welchem Ex und so weiter, und du musst akzeptieren, das ist jetzt mein Bruder in Christus, der Herr hat ihn reingemacht, sauber gewaschen, und es ist nichts mehr verdammlich, sondern denen, die in Christus Jesus sind. Und das ist das Wichtigste. Wenn Menschen in Jesus sind, dann kannst du den als deinen Bruder annehmen und kannst ihm vertrauen. Und er darf dir vertrauen, dass du ihn nicht rausschmeißt und ihn gut behandelst. Vorurteile sind keine wirklichen Urteile, sondern das ist, wie wir Menschen sehen. Aber bei Gott sieht das Herz an und diese Motive, wovon das alles kommt. Dann dieses Vergleichen oder Ungleichbehandlung, auf das geht Jakobus in Kapitel 2 sehr intensiv ein. Du sollst nicht sagen, komm, Bruder, weil du ein besseres Kleid hast, komm weiter vorne. Oder weil du einen goldenen Ring hast oder vielleicht eine Brosche hast und so weiter, so gleich jemand darauf beachtest, ach, jetzt kommt Bruder sowieso. Weißt du, wir haben Geschwister, Millionäre auch in unserer Gemeinde, und die kommen auch manchmal und so weiter. Jetzt der Millionär darf gleich vorne sitzen, erst drei. Nein, der soll genauso hinten sitzen wie der andere auch. Also das sollte, wir haben vom Irdischen aus gesehen keine Vorrechte. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Weißt du, oder das gilt auf alle Gebiete. Es ist nicht recht, Menschen bevorzugen und andere zurückzuversetzen. Das soll nicht in eurer Versammlung so sein. Weißt du, das war in der Synagoge so. In der Synagoge, wenn da ein Reicher reinkam, der wurde gleich nach vorne, Bruder, setzt du dich hier hin, dein Platz ist hier vorne. Damit dich alle sehen. Die Juden wollen ja alle gesehen werden. Du siehst schon allein an der Straße, wie sie beten und so weiter. Die wollen ja gesehen werden. Wir tragen unseren Glauben nicht zur Schau. Wenn du Jakobus wirklich studierst, wir tragen den Glauben nicht zur Schau. Der Glaube ist was Inneres. Hat mit Füßen und Händen was zu tun. Und so weiter. Wir tragen es nicht zur Schau, dass die Leute sehen, guck mal, wie fromm der ist. Ach, der da vorne sitzt, guck mal, der ist studiert. Der sollten keine Titel das sollte alles gar nicht wichtig sein. Deshalb, Jakobus verwendet das, der könnte auch Bischof nennen, aber er sagt Älteste. So aus der Synagogensprache, der Vorsteher der Synagoge und so weiter, das ist ein Ältester, nicht Apostel. Und heute kommen Leute und sagen, ich bin ein Prophet und ich bin Apostel oder ich bin ein das und das Evangelist. Nein, wir sind Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind voll Gottes. Entehrt nicht die Armen, heißt es im Jakobus dann weiter. Gott erwählt die Armen. Ein Reicher wird im Himmel reich schwer hineinkommen. Das ist auch aus der Botschaft Jesu. Und Jakobus wird immer wieder so typisch paulinisch und sagt, macht nichts draus. Macht nichts draus. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist das Herz und die Einstellung des Herzens. Aber dann Glaube und Werke. Der Heilige Geist will das so, weil er gerade Jakobus genommen hat und den Jakobus so in der Bibel reingebracht hat, das war ein Werk des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist möchte Extreme und Einseitigkeiten vermeiden. Nur Glaube. Geschwister, wir wollen nur glauben. Nein, wir müssen auch was tun. Also deshalb dieser Ausgleich, die geistliche Ausbalance ist so wichtig fürs geistliche Leben. Also wenn du Jakobus studierst, du wirst also das auch feststellen, dass Ausgewogenheit so wichtig ist. Und deshalb hat Jakobus und auch der Hebräerbrief ein bisschen anders, geht in eine ganz andere Richtung wieder ein Stück weit, aber hat seine Berechtigung. In der Bibel hat alles eine Berechtigung. Auch Hiob, dass man leidet und so weiter, dass man durch Tiefen durch muss. Und nicht nur glaub und du hast keine Probleme mehr. Wenn du glaubst, du hast umso mehr Probleme vielleicht. Mach dir also nichts draus. Dann, das ist typisch jüdischste der Jakobusbrief ist oder an die Juden adressiert. Da ist Kapitel 2, Vers 19 im Jakobus. Gott ist einer. Also nicht drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist einer. Das ist der fundamentalste Glaubenssatz Israels. Also Gott ist einer. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Seele, ganzer Kraft und alles, was in dir ist und so weiter. Und dann bringt er noch als Vergleich, auch die Dämonen glauben an Gott. Und die Dämonen glauben an Gott auf ihre Weise. Also Gott ist einer. Das ist typisch jüdischer Satz. Typisch hebräisch. Die Dämonen glauben und sie wissen, dass Gott genau einer ist und es gibt nicht zwei, drei, vier Götter. Sie sprechen sogar Jesus an und sagen, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen kennen Jesus und zwar sehr gut, besser als du und ich. Und darum ist für Jakobus der Glaube an Gott, wenn es keine Konsequenzen hat, bedeutungslos. Gott ist einer und da gehört alles ihm. Also es ist typisch jüdisches Denken. Das Christentum war jüdische Religion, wir müssen auch das richtig verstehen, war am Anfang jüdisch, sehr stark jüdisch geprägt. Und das ist die Wurzel, auf die wir eingepfropft sind als Christen, als Gemeinde Jesu. Und wir dürfen dankbar sein. Und der Jude wird zum Herrn kommen, und wir haben ja im Galaterbrief auch gesehen, auf der Art und Weise, wie Paulus zum Herrn gekommen ist, über die Gnade Gottes, dass Gott einem plötzlich begegnet. Aber wir gehen weiter im Jakobusbrief. Wird er berichtet, dass Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde. Da wird auch die Hure Rahab erwähnt, Kapitel 2, Vers 25. Und dass sie etwas tat für ihren Glauben. Du kannst nicht nur glauben. Allein aus Glauben stimmt nicht. Da muss etwas tun. Abraham hat den Glauben gehabt, worauf sich Paulus immer wieder bezieht, ist 1. Mose 15. Worauf sich Jakobus immer bezieht, ist 1. Mose 22. Also, wo er dann seinen Sohn Isaak opfert. Also, Kapitel 15, 1. Mose erzählt die Sterne und die Sandkörner, und zwar, das ist Glaube. Sterne zu zählen und Sandkörner, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ja, Herr. Aber dann der nächste Schritt, worauf, und das ist, was Paulus bezieht sich, aber das Leben Abrahams ging weiter und er hat seinen Isaak geopfert. Und darauf bezieht sich jetzt der Jakobus auf die Werke. Und nun erkenne ich, dass du Gott mehr liebst als deinen Sohn Isaak. Und das ist die Rechtfertigung, die dann von Gott gekommen ist. So, man wird gerechtfertigt allein aus Glauben und Werke. Beides gehören dazu. Das eine steht am Anfang irgendwo, dass du glaubst, und dann hat es Konsequenzen. Die Hure Rahab war es genauso. Der hat die Zeugen aufgenommen oder die Kundschafter aufgenommen und dann hat sie die Kundschafter rausgelassen und sie hat ein Versprechen abgeben müssen. Wenn wir wiederkommen, die Stadt Jericho wird eingenommen, aber sei gewiss, wenn wir vor den Toren stehen, dann hängt ein großes Seil raus. Und ihr müsst zusammen versammelt sein und euer Haus wird stehen bleiben. Aber ihr müsst etwas tun. Also, die glaubte, sie hat die Kundschafter beherbergt und dann sie entlassen über dieses Seil durchs Fenster und so weiter. Sie hat etwas getan, aber das hat nicht genützt und nicht ausgereicht, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden, also jetzt am Leben zu bleiben, sie musste alles ihre Familienmitglieder oder wen sie auch wollte, sie konnte den ganzen Puff einladen von mir aus. Verstehst? Der ganze Puff wäre gerettet worden, wenn sie da zu der Hure Rahab gekommen wären und das rote Seil musste zum Fenster rausgehängt werden. Also Glaube und Tat musste folgen. Genauso wie in Israel, nicht nur das Lamm schlachten, sondern die Tür musste mit Blut bestrichen werden, damit der Würgeengel vorbeigeht. Also der Glaube hat Konsequenzen. Der Glaube hat Konsequenzen. Nicht nur, Herr, ich glaube und Hand hoch, wer will Christus annehmen. Das ist der erste Schritt. Das passiert im Glauben, aber dann hat es Konsequenzen. So, und darum spricht der Jakobus so und weist die Gläubige hin. Jakobus hat noch eine ganz komische Angewohnheit, typisch jüdisch natürlich. Er war ja durch und durch Jude wahrscheinlich. Gehörte Josef und seine Familie zu den Zeloten, auch Jesus dazu. Weißt du, er sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Und das Typische dabei ist, was er verwendet. Jesus sagt immer wieder, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Und Jakobus, sein Lieblingsspruch ist, so wurde die Schrift erfüllt. So wurde die Schrift erfüllt. Also Vergangenheitsform, so wurde die Schrift erfüllt, bezieht sich immer auf die Schrift, wenn er redet. Jakobus 2,23, so wurde die Schrift erfüllt. So wie Paulus auf die Bedeutung des Glaubens einging, oder für Paulus der Glaube das Wichtigste war, also du musst akzeptieren, du musst annehmen, du musst aussprechen, du musst bekennen, so will Jakobus Beweise sehen. Wir sehen, dass dein Glaube Auswirkung hat, Tat wird und so weiter. Und er ist ganz wichtig, danach über das Reden, was er noch spricht. Weißt du, er lässt manche Sachen so ein bisschen hineinander fließen, greift übereinander. Er ist also mehr Predigtumriss. Also da war er da eine Weile. Und es ist interessant bei manchen Predigern, ich weiß nicht, ob es bei mir auch so ist, aber es ist manchmal interessant. Da kann ein Satz, ich habe mal einen Prediger kennengelernt, der hat, halbe Predigt war fast ein Satz. Und dann das möchte ich auch noch sagen. Und das und das. Und dann ging er da. Und da habe ich gedacht, hoffentlich kommt der Bruder wieder zurück, da wo er hin wollte. Und dann macht er so einen Schlenker, so einen Exkurs. Und da geht er mal ein bisschen spazieren. Und ich war erstaunt, ein alter Bruder mal, der kam immer wieder zurück. So war auch Paulus. Er kommt wieder zurück, macht so einen Ausflug irgendwo. Auch Jakobus machte einfach ein paar Ausflüge in verschiedene Gebiete, erwähnt das. Weil die gehören zusammen, diese Sachen. Und so ist auch hier über das Reden und Stolz und so weiter und dergleichen, dass er wieder zurückkommt, auf einen Punkt zu sprechen. Und der Punkt ist hier also Tat. Tat ist A und O. Wir sind Tatmenschen. Und es zählen nicht Worte, sondern Taten. Dann, wir gehen weiter. Es ist noch etwas ganz Interessantes bei Jakobus in Kapitel 3. Nicht viele sollen Lehrer werden wollen. Interessant. Nicht viele sollen Lehrer werden. Natürlich ist es schön und angenehm, vorne zu stehen und zu plappern und zu erzählen was und was vorzumachen und mal zu zeigen, wie intelligent man ist. Aber hier im Kapitel 3 ist es interessant, was Jakobus sagt. Wir sollen nicht Lehrer werden wollen. Denn da hat man große Verantwortung. Wir haben große Verantwortung diesbezüglich. Weißt du, und dann heißt es auch, was Paulus sagt. Weißt du, und das stimmt wieder mit den anderen Aposteln überein. Es soll kein Neuling sein. Kein Neuling sein. Wir sollen Gott dienen, aber nicht gleich grün hinter die Ohren noch und verstehst noch nicht erwachsen, noch nicht mündig. Und dann wollen wir eine alte Schwester, die schon 30, 40 Jahre gläubig ist, dann wollen wir belehren. Und die weiß ja schon alles. Verstehst du? Und da wollen wir aufklären. Wir müssen selber zuerst mal Erfahrungen machen, mal selbst mal auf die Nase legen, mal selbst durch eine Enttäuschung gegangen sein. Und dann kannst du erst richtig aus der Erfahrung sprechen. Sonst bist du nur ein Theoretiker. Was Jakobus hat, er ist grundsätzlich gegen Theoretiker. Zuerst mal bewährt. Der Glaube, und deshalb auch das Gebet für die Kranken, der Älteste. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Nicht so, wenn jemand betet. Weißt du, es kann ein junger Mann sein, der kann Älteste in der Gemeinde sein. Das geht ganz schnell. Aber das ist nicht der Sache Gottes. Und es ist interessant, Satanisten versuchen ganz schnell, wie kann ich einen Hauskreis leiten? Wie kann ich eine Gebetszelle leiten? Wie kann ich das und so weiter? Die wollen schnell irgendwo im Vorstand hineinkommen. Das ist also der Weg der Satanisten und die bringen so einfach durcheinander. Aber einer, der schon mit allen Wassern gewaschen ist, der schon sich die Finger verbrannt hat und die Zunge verbrannt hat und alles schon verbrannt ist und halb abgebrannt ist, der kann nachher aus Erfahrung sagen, Bruder, beruhige dich, bei mir war es auch schon so. Das habe ich auch schon hinter mir gemacht und so weiter. Weißt du, das ist Reife. Weil es genügt, zur göttlichen Weisheit genügt nicht nur das Wissen. Es muss auch die Erfahrung und auch die Führung Gottes. Da muss alles dazu beitragen. Auch die Führung Gottes, dass Gott ein... Guck mal, Petrus hat nicht nur die Erfahrung gehabt, sondern Gott hat ihn geführt. Wie soll er zum Cornelius gehen? Er wäre von selbst wäre nie drauf gekommen. Und dann die Führung. Also zur göttlichen Weisheit gehört Wissen, gehört Erfahrung und gehört die Leitung des Heiligen Geistes und womöglich sogar noch das Rema, das richtige Wort im Augenblick. Du weißt nicht, was du sagen sollst, aber es wird dann zur Stunde gegeben werden. Also sie sollen nicht Lehrer sein, nicht unreife, eitel oder profilierungssüchtig. So viele Menschen wollen sich gerne profilieren. Und wer will Pastor werden, wenn ich so die Leute, die auf der Bibelschule sind, Gott segne die Bibelschulen hin und her, die auf der Bibelschule sind, weißt du, die finden keine Arbeitsstelle und heute ist so günstig, man kriegt Buffett, man kann Bibelschüler werden, man kann Theologie studieren und vielleicht kriegt man dann Gemeinde. Aber ich habe festgestellt, wenn du keine richtige Berufung hast, die meisten Bibelschüler, die dann von der Bibelschule kommen, die taugen nichts. Die müssen dann irgendwo wieder arbeiten, die kriegen keine Gemeinde. Weißt du, die Leute merken ganz schnell, wer das Geisteskind einer ist. Also allein Theologiestudium bringt nichts. Du musst also auch den Ruf Gottes haben, die Bewährung Gottes haben. Auch der Apostel Paulus. Paulus hat auch nicht gleich in der ersten Tage geprägt. Er hat den Juden zwar bewiesen, dass Christus der Herr ist, aber der war noch nicht Gemeindeleiter, kein Apostel, kein Missionar. Zuerst hat er in Antiochien einfach Gott dienen gelernt. Zuerst mal bei Nacht und Nebel über die Mauer von Damaskus runtergelassen und dann musste er sich bewähren. Dann war er in der Wüste Arabiens, dann hat er es vom Herrn empfangen. Und dann nach 14 Jahren spricht er über die Erfahrung, die er wahrscheinlich mit Gott gehabt hat. Es geht nicht so schnell, Leute. Deshalb, was Jakobus hier schreibt, nicht viele sollen Lehrer werden. Und du brauchst auch Schüler, verstehst du? Stell dir mal vor, jetzt sind alles Lehrer. Und die bekehren sich gegenseitig, treten einander auf die Füße. Und so weiter. Nicht jeder soll Lehrer werden. Der muss auch die Voraussetzungen bringen. Und vor allem, er soll kein Anfänger sein. Das ist also, was Jakobus sehr stark betont, kein Anfänger. Und er soll wachsen. So, ich habe es heute mal probiert in der anderen Gemeinde, dass die Geschwister so langsam auch so ein paar reinkommen, dass wenn ich mal keine Lust mehr habe oder was auch immer ist, dass sie mit hineinkommen, dass sie lernen. So, mir hat man auch eine Chance gegeben. Mir hat man eine komische Chance gegeben. Weißt du, der Pastor sagte, ich muss verreisen, kannst du nicht die Bibelstunde leiten? Und dann bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Und nach 3 Minuten war ich fertig. Ich dachte, ich kann sprechen. Aber ich habe gemerkt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, die Zeilen fangen an zu schwimmen. Und das Einzige, wenn du nichts mehr weißt, du musst dich vorbereiten. Die Vorbereitung, das Material, das du vor dir hast, das sind die Krücken. Wenn alles versagt, du kannst noch stehen. Aber ich konnte nicht einmal das. Wir haben die Zeilen geschwommen. Dann habe ich gesagt, Geschwister, lasst uns jetzt auf die Knie gehen und Gott suchen. Und dann sind wir auf die Knie gegangen und haben Gott gesucht. Und ich war so froh, dass man beten kann und dass man für Beten keine große Vorbereitung braucht. Aber so Stück für Stück. Und dann habe ich zuerst meinen Pastor kritisiert. Und wie? Was der da erzählt und so weiter. Aber da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Mein eigener leiblicher Bruder, da sagt er also, du hast ein leichtes Leben. Kannst also gerne predigen. Habe ich gesagt, guck mal, ich habe 2 Gemeinden, ich muss jeden Sonntagmorgen 2-mal predigen. Um 9 Uhr und dann um 11 Uhr muss ich predigen. Vormittags. In Ludwigsburg und in Stuttgart habe ich 2 Gemeinden gehabt, muss ich predigen. Ich habe gesagt, gut, du kannst predigen. Und habe ich meinem Bruder dann die Gemeinde in Ludwigsburg mal gegeben, kannst machen. Kennst ja die Bibel, bist schon lange gläubig, Mach mal Bibelstunde. Du, nach 3 Wochen kam er zu mir und sagte, Johannes, kannst du mir sagen, ich weiß nicht mehr, was ich predigen soll, mir ist der Stoff ausgegangen. Aber da siehst du, so geht es. So geht es. Er macht jetzt auch noch Bibelstunden. Er ist in einer Gemeinde, einer Baptistengemeinde und arbeitet dort aktiv mit. Aber nur als Beispiel. Aber da geht plötzlich Stoff aus. Und du musst immer Stoff von Gott haben. Und weißt du, wenn du mit Gott wandelst, du kriegst viel Stoff, aber es ist nicht einfach. Und dann sitze ich, und manchmal sitze ich da und sage, lieber Gott, die Predigt, die ich da vorbereitet, ich würde selber die nicht predigen. Gib mir eine Botschaft. Und ich sitze immer wieder, heute Morgen war es auch so ein bisschen ähnlich, saß ich da und sagte, lieber Gott, die passt mir nicht, die gefällt mir nicht. Die würde ich nicht halten. Und dann saß ich da und stand ich auf und ganz schnell noch, bevor ich in den Gottesdienst kam, ein paar Notizen gemacht, habe ich gesagt, Herr, ich mache jetzt die Augen zu, rede, sag, sprich du zu mir, was würdest du mir sagen heute Morgen? Und so geht es permanent. Weißt du, du kannst dich vorbereiten und Gott will ganz was anderes der Gemeinde sagen und ganz was anderes bringen. Deshalb, man muss auch dann Erfahrung haben in der Geistesleitung und dann, dass der Geist den Propheten untertan ist. Dein Geist, der Heilige Geist, ist den Propheten untertan. Deshalb, ein Neuling, der würde alles kreuz und quer schlagen. Der würde die Leute zusammenstauchen, Zuchtmeister sein, und das ist gefährlich. Die Gemeinde braucht keine Zuchtmeister. Was die Gemeinde braucht, sind Väter und Mütter in Christus. Mütter und Väter in Christus. So. Kennzeichen eines gereiften Menschen. Eine heile Persönlichkeit. Er soll also eine positive Geisteshaltung haben. Nicht übertrieben. Selbstsucht, nicht Suchtsucht. Sind wohlbedacht reden. Und wissen, was gesagt werden soll und was nicht gesagt werden soll. Was man unterschlagen soll. Man muss nicht alles erzählen. Der Glaube erweist sich im Reden, wenn wir dann Jakobus 3 lesen, in Selbstbeherrschung, nicht in Eifersucht und Ränkeschmiede. Guck mal, weißt du, in der Gemeinde ist so ein Ränkeschmiederei gewesen, in der Urgemeinde. Und was heute ist, das vergiss es. Heute brauchst du gar nicht mehr drüber reden. Aber was in der Urgemeinde ist, ich bin käfisch, ich bin apollisch, ich bin paulisch, ich bin christisch. Du siehst also in die Korinther-Gemeinde. Lauter, so Lieblingspastoren. Also ich gehe in der Gemeinde, wenn der Bruder sowieso predigt, dann gehe ich in die Gemeinde. Und wenn der andere predigt, nee, da will ich nicht hin. Also eigentlich sollten, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in Stuttgart, da war der alte Pastor, ich habe so von einer kleinen Gemeinde noch mit übernommen, und da war der alte Pastor, der hat mich immer gefragt, wer predigt heute Morgen? Wer predigt heute Morgen? Wenn die wollen den Alten hören oder nicht, den Alten wollen sie nicht hören, die wollen den jungen Pastor hören und so weiter. Und die haben sich da rausgesucht. Und dann war's, da konnte passieren, dass du die halbe Gemeinde nur hattest, weil sie den Alten nicht hören wollten oder den Jungen nicht hören wollten. Und so weiter. Und dann haben wir gar nicht mehr angekündigt, wer da ist. In Amerika, ich war auf einem Seminar in einer großen Gemeinde in Atlanta. Und dann sagt der Pastor, er kündigt nicht an, wenn er mal nicht da ist, wer predigt. Denn wenn, der hat eine Gemeinde gehabt mit 15.000 Mitgliedern, da konnte es sein, dass 2.000 Leute an dem Gottesdienst nicht da sind, wenn der Pastor nicht predigt. Der hat nie gesagt, wenn er nicht da ist. Du siehst, wie fleischlich die Menschen sind. Das ist alles fleischliches Christentum. Und deshalb ist, da redet Jakobus. Und die Jerusalemer Gemeinde war eine große Gemeinde, die hat bestimmt 10.000, 15.000 Mitglieder gehabt. Vor der Verfolgung. Da haben sich mal 3.000 bekehrt, dann haben sich mal 5.000 bekehrt, also das sind schon 8.000 gewesen. Und dann, der Herr tat täglich hinzu, die da gläubig wurden, also die hatten ohne weiteres 15.000 Mitglieder, eine große Gemeinde. Wer predigt heute? Petrus, wir sind da. Aber wenn der Thomas predigt, nee, danke. Weißt du, beim Thomas sind wir nicht da, aber bei Petrus sind wir da. Der predigt feurig, der andere ist etwas ruhiger, aber Gott gebraucht sie alle und Gott spricht durch alle. So, dann Kapitel 4. Jakobus warnt nochmals vor Unfrieden und weltlichem Sinn, ist die Überschrift bei mir, vor Unfrieden. Wir müssen das so in der Gemeinde sorgen, dass es keine Zerrissenheit ist, dass kein innerer Kampf da ist, dass keine Spaltung da ist. Weißt du, dass die Welt sich nicht einschleicht in die Gemeinde und dass keine Profilierungssucht da ist, sondern dass wir dienen dem Herrn. Und es ist interessant, wenn Petrus in Jerusalem war, war er kein Apostel. Er war Ältester. Petrus war in Jerusalem Ältester. Nur wenn er von Jerusalem wegging, war er Apostel. Es ist interessant. Also er war ganz normale, die Brüder. Und wir sind den Brüdern begegnet. Die sind Brüder in Christus gewesen. Und wir gaben einander die Hand. Das waren also nicht etwas Besonderes. Sie waren ganz normale Menschen. Und dann Kapitel 4, noch weiter. Seid untertan, widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott, reinigt die Hände, heiligt eure Herzen. Alles praktisches Christentum. Und das ist das Evangelium an die Juden geschrieben ist. Dann die Bezeichnung Kapitel 4, die Ehebrecher. Denn Israel wurde als Ehebrecherin bezeichnet, weil sie den Bund mit Gott gebrochen hat und sich nicht an den Bund gehalten hat. Das hat mit dem Bund Gottes zu tun und nichts mit irgendwelchen Ehebruch. Und seid untertan, widersteht dem Teufel, reinigt eure Hände, heiligt euch. Das hat alles mit zeremoneller Reinigung zu tun. Die Reinigung ist sehr wichtig, damit wir Gott begegnen können, vor sein Angesicht treten können. So, was habe ich noch hier? Ordnet euch Gott unter, Kapitel 4, Vers 7. Ist eine konsequente Forderung, dass wir uns Gott unterordnen. Wenn du Gott unterordnest, dann ist kein Problem, dass sich die anderen auch unterordnen. Aber wenn du dich Gott nicht unterordnest, und deshalb die Unterordnung vor Gott ist das Wichtigste. Dass wir uns vor Gott unterordnen, dann wird auch alles andere in Ordnung kommen in unserem Leben. Das weiß der Jakobus als Gemeindeleiter bestens, was da läuft, was da passiert. Für Jakobus erweist sich der Glaube im Alltagsleben. Und er sagt, also aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Von einem Feigenbaum kann man keine Weintrauben ernten. An der Frucht erkennt man, was für Baum das ist. Und Jesus hat ja auch davon gesprochen. Dann Kapitel 4, Vers 11 bis 5, Kapitel 5, Vers 20. Diese konkreten Anweisungen jetzt als Gemeindeleiter, also an die jüdische Gemeinde, seufzt nicht gegeneinander. Seufzt nicht gegeneinander, Kapitel 5, Vers 9. Wie oft seufzt man gegeneinander? Ach, das ist mir so eine Last, der geht mir so auf die Nerven. Und so weiter. Kennst du nicht solche Leute, die dir auf die Nerven gehen? Seufzt nicht gegeneinander. Und seufzt nicht auch gegen Gott. Und da wird Hiob erwähnt. Und die Propheten. Ist das typisch auch wieder jüdisch? Er war ja im Judentum zu Hause. Und sobald man vom Propheten und Hiob was sagte, wusste man, was der Hiob erlitten hat, was da passiert ist. Also seufzt nicht gegeneinander, seufzt nicht gegen Gott, hart es aus. Dann noch etwas, was auch ganz wichtig ist, Kapitel 5, Vers 12, schwört nicht. Das heißt, macht also keine dummen Sprüche oder Festlegungen. Das ist im Judentum gang und gäbe gewesen, dass man schwört. Bei uns Christen ja auch. Wir legen uns so fest und wir sollten aufpassen, was wir reden. Du siehst also, das Reden ist ein ganz wichtiger Akt. Die Zunge, nicht nur, dass du über jemanden was redest, sondern über dich selbst festlegst. Geist der Festlegung. Also legt euch nicht fest, macht keine leeren Versprechungen, keine leeren Gelübde. Weißt du, wir machen so schnell Gelübde. Herr, wenn du mich nach Afrika schickst und wenn du mich dorthin, überall gehe ich hin. Und jetzt kommt der liebe Gott und sagt, du hör mal, willst nicht nach Norddeutschland gehen oder willst nicht nach Süddeutschland gehen. Und plötzlich sagt er ja, ich habe dort eine Arbeit. Oder geh auf die einsame Straße nach Gaza. Na, aber Herr, ich bin doch hier für Samaria berufen. Und schon kommst du in Schwierigkeit. Weißt du, deshalb bezahlt dem Herrn ein Gelübde. Dieses Gelübde machen, Versprechen machen, ist sehr gefährlich im christlichen Leben. Und der Herr fordert von dir Sachen, wo du mal vielleicht versprochen hast, vor 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren, und sagt, bitte, wo ist das jetzt? Löst dein Versprechen ein. Der ganze Brief des Jakobus ist voller Ermahnung vor falscher Sicherheit, aber auch vor zu viel Reden, Gedanken nicht kontrollieren und immer wieder sich bemitleiden, bedauern und sich selbst im Mittelpunkt zu stellen. Es gibt so Leute, Spezialisten, die können sich so schnell im Mittelpunkt sich da eindrängen. Plötzlich, die sind am Rand, hören dir zu und dann plötzlich sind sie Nummer eins, stellen sich im Mittelpunkt. Und soll sich alles um sie drehen. So, da soll man aufpassen. Jakobus sagt noch weiter, man soll ausgeglichen sein, umsichtig, ausgewogen, weise. Man soll nicht zu klug sein und denken, ich weiß alles. Wer weiß, hat Mangel, der bitte. Uns fehlt noch so viel Weisheit, Leute. Und wir sollen eigentlich auf Gott eingestellt sein. Und wie gesagt, denk an Hiob und sei geduldig, das ist auch eine ganz große Ermahnung, Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Sei geduldig, wie der Hiob. Der Hiob, der hat gefürchtet und das hat er bekommen, was er befürchtet hat. Und dann, wie kam das Elend zustande? Wie hat sich der Hiob verteidigt, als seine Freunde ihn so mit Dreck beworfen haben. Die Juden wussten, der Hiob war den Juden bestens bekannt durch die babylonische Gefangenschaft, durch alles, was sie erlitten haben in der Verbannung, durch die Bedrückung von den Römern, durch die Fremdherrschaft. Und dann, wie der Herr den Hiob befreit hat, wie der Hiob da durchhielt und der Satan ihn eigentlich nichts anhaben konnte, die Geduld Hiobs ist uns bekannt. Also er setzt es voraus, dass die Geduld Hiobs kennt, dass jeder kennt. Und eigentlich solltest du auch so ein Eselsgeduld haben wie der Hiob. Geduldig sein. Hiob war ein durch und durch gerecht und dennoch, deshalb sei nicht entsetzt, wenn du plötzlich irgendwo mal leiden musst und irgendwo mal durch musst. Das gehört dazu. Ihm geht es ganz besonders um die Ausbildung des Charakters. Glaube ohne Werke. Ausbildung des Charakters. Dann die Geduld wird uns dann noch gelehrt. Ein Beispiel vom Bauer. Der sieht aus und sieht nichts. Und du sollst auch für Gott arbeiten. Und wenn, selbst wenn du nichts siehst, wenn du nichts erlebst, wenn genau das Gegenteil noch der Fall ist. Du dienst Gott und du, da kommt nichts. Und dann kommen wir zum Schluss. Ich denke, die Zeit geht gut vorbei. Und wenn wir dann den Seelsorger Jakobus betrachten, den Seelsorger, wie der sich um die Leute kümmert und sagt, Leute, vergesst nicht die Heilung, vergesst nicht einander zu dienen und euch umeinander zu kümmern, euch einander anzunehmen, betet füreinander. Also dieses Fürbittegebet und Krankengebet ist zwar nicht das Gleiche, aber wir haben einen Auftrag, füreinander zu beten, miteinander zu beten. Und dann soll einer dem anderen sogar die Sünden noch bekennen. Und weißt du, was das bedeutet? Du, bei mir ist genauso wie bei dir, bild dir nichts ein. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Bild dir nichts ein. Sei normal. Und das ist ganz normal, dass solche Dinge passieren. Das passiert bei mir. Weißt du, da gibt es beim John Wesley, ich glaube John Wesley war das, da kommt jemand und sagt, guck mal, wir haben zu Hause ständig Krach. Wie führt man eine glückliche Ehe, eine schöne Ehe und so weiter. Also ihr müsst glücklich sein. Und John Wesley hat auch große Probleme gehabt mit seiner Ehe. Weißt du, ein anderer Fall, er hat so zwei Fälle, aber ich greife aus dem Leben von John Wesley. Und da war ein Bruder, der Depressionen gehabt. Und dann geht er zum John Wesley, will Rat holen, was mache ich mit meiner Familie und Ehe. Und dann hört er Krach und guckt zum Fenster, also zum Schlüsselloch, guckt, was da passiert. Und dann sieht er, wie seine Frau war korpulent, John Wesley war nur ein kleiner Knirps. Und dann zieht seine Frau ihn durch das Zimmer. Und dann ist er schnell heim und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht diese Probleme habe, die er hat. Nein, aber John Wesley in einem anderen Fall, ich muss vorstellen, christliche Ehe. Puh, Halleluja. Nur als Beispiel. Und schon der nächste Fall, was John Wesley hatte, auch in seiner Seelsorge. Weißt du, wir müssen normal sein. Und dann jemand kommt zu ihm und klagt und so weiter. Und wie ist bei euch? Dann sagt er, weißt du, bei uns raucht's auch, bei uns brennt's auch. Aber wir machen die Fenster zu. Wir lassen den Rauch nicht raus. Leute, wir müssen normal bleiben. Und bei uns wird auch mit Wasser gekocht. Bei jedem wird mit Wasser gekocht. Und denk nicht, weißt du, wir sind so liebe Leute. Ach, wir beten und singen den ganzen Tag und wandeln auf Wolken. Ja, schön wär's, sagst du. Wir werden ja auch geschliffen. Und das, Jakobus sagt hier, Geduld ist Not, Ausdauer ist Not. Durchhalten ist Not, Ausstehen ist Not, Ausbaden ist Not. Also das gehört alles dazu. Und dann Salben und so weiter. Und füreinander beten und dann Psalmen singen womöglich. Und dann, wenn es nicht geht, dann bete es halt. Und wenn es Beten nicht nützt, dann rufst du jemanden zum Gebet, zur Unterstützung. Dieses Fürbittegebet, Krankengebet, ist nur zur Unterstützung, weil du selber nicht mehr kannst. Und ich brauch's auch. Weißt du, manchmal gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir selber nicht können, müssen andere für uns beten. Und es ist schön, wenn dann ein anderer von Gott das Bedürfnis bekommt, für dich zu beten. Plötzlich kriegt er von Gott einen Impuls, einen Auftrag, bete jetzt für Matthäus oder bete jetzt für die Schwester oder den Bruder. Und plötzlich beten sie und machen kein großes Aufheben. Weißt du, es ist manchmal furchtbar. Leute kommen und sagen, jetzt müssen wir da durchbeten, durchschütteln, der Herr muss ein Wunder tun. Nein. Weißt du, wenn der Herr nichts tut, was willst du dann tun? Was will ich das tun? Und jemand kam auch, heute Morgen kam, glaube ich, jemand zu mir und so weiter. Ja, wir müssen in die Psychiatrie gehen und wir müssen da den Dämonen gebeten. Ich habe gesagt, weißt du, die Stunde Gottes muss kommen. Und wir müssen von Gott den Auftrag kriegen. Und der Mensch muss selber reif werden. Solange er selber nicht ruft, gehe ich nicht hin. Verbrenne mir nur die Finger. Verstehst du? Der Mensch muss selber rufen. Muss von innen ein Bedürfnis kommen. Nach 30 Jahre Gemeindeerfahrung wie Jakobus redest du ganz anders, als wenn du so im ersten Feuer drin stehst. Jetzt, wir wollen die Welt für Gott erobern. Da redest es ganz anders. Jakobus ist ein so praktischer Mensch und mir gefällt es, wie wir jetzt durch die Bibel gehen. Wir gehen also auch so, nicht so einfach bei Matthäus und dann bis zur Offenbarung. Nein, wir versuchen so querfeldein und mal zu finden, so als Ergänzung. Und nächstes Mal wird der Hebräerbrief sein. Der Hebräerbrief ist auch an die Juden geschrieben. Wir haben jetzt einen Judenapostel gehabt und jetzt werden wir einen Judenbrief betrachten, den Hebräerbrief. Und dann über Opferung und über Jesus, der hohe Priester und das Alte und das Neue, im Vergleich das Alte und das Neue. So, noch ganz schnell, Seite 35. Jeder sollte schnell zum Hören sein und viel hören, aber achtsam und langsam beim Sprechen und noch langsamer bei Zorn. Und keine hastige und voreilige Antworten geben. Geschwister, das ist auch, weißt du, ich weiß, wir geben so schnell Antworten. Wir wollen immer, wir sind Leistungschristen, Leistungsmenschen. Wir wollen schnell was sagen, aber das ist Unsinn. Warte mal, bete mal, schlaf eine Nacht drüber und dann rede. Und nicht voreilige Antworten. Und diese ganzen voreiligen Antworten bringen nichts. Deshalb ist Selbstkontrolle so wichtig und hier angesagt. Und Jakobus geht noch weiter. Weißt du, wenn du länger Prediger bist, länger Gott dienst, viele Leute fallen vom Glauben ab, werden lau und träge, oberflächlich. Sie passen sich der Welt wieder an oder gehen zurück zur Welt. Und da ist ab Kapitel 5, Vers 19 bis 20, und damit schließt der Jakobus, damit kommt er zum Schluss, Liebe zu den irrenden Brüdern oder Schwestern auch. Liebe zu den irrenden Brüdern. Wer einen Sünder, einen Schwachen, einen Trübsinnigen, einen Verlorenen und so weiter in der Gemeinde wieder zurückbringt, auf dem rechten Weg wiederbringt. Weißt du, wir haben ein Wächteramt. Und Gott hat uns Menschen aufs Herz gelegt. Und wenn Gott uns aufs Herz legt, wir sollen diese Menschen versuchen zurückzubringen. Wo ist dein Bruder Kain? Das ist die große Frage. Wir können natürlich ihn dem Teufel überlassen. Aber Bruderliebe, Vergebung, Verzeihung, Herzlichkeit und so weiter führt den Verlorenen wieder zurück zum Vater. Und unser Auftrag sind als Brüder und Schwestern. Und das ist das gesamte Ziel und das ist der ganze Sinn des Jakobusbriefes, Leute wieder zurück für den Herrn bringen. Auch wenn er abgefahren ist, auch wenn er Sünden getan hat. Und so weiter. Die Liebe deckt der Sünde Menge, steht in der Bibel. Wir sollten also der Schwachen uns annehmen. Wer so aufopfernd so und so weiter mitfühlend für Menschen ist, der deckt sogar seine eigenen Sünden. Weißt du, wenn du Menschen zum Herrn führst, eigentlich, wenn du Menschen ins Reich Gottes bringst, wirklich zu Jesus bringst, du kannst eigentlich gar nicht verloren gehen. Warum? Denn die kommen, der hat mich zu Jesus geführt. Der hat mir den Heiland gebracht. Der hat mich ins Reich Gottes aufgenommen. Weißt du, die kommen und die erinnern, auch wenn du vielleicht jetzt vom Herrn abkommst, oder kann passieren, durchaus durch Erschütterungen oder durch irgendwelche negative Erfahrungen, dass du vom Weg abgleitest. Aber der hat mich zum Herrn geführt. Und wir sollten barmherzig sein. Und wer barmherzig, und das ist auch wieder, was Jakobus von Jesus übernimmt, seinem älteren Bruder. Sei barmherzig und du wirst Barmherzigkeit ernten, bekommen. Die Seligpreisungen. Sei gnädig, sei sanftmütig und du wirst das alles auch bekommen. Denn im Endgericht zählt letztendlich, im Endgericht zählt nicht die reine Wahrheit. Im Endgericht zählt nicht unsere guten Werke. Im Endgericht zählt nur, war es Liebe. Hast du es aus Liebe für die Verlorenen getan? Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Was ist damit geworden? Und ich habe hier diese Hesekiel-Stellen, diese zwei Stellen, die solltest du lesen. Ich weiß, sie sind ganz wichtig. Hesekiel 3, Vers 19 und Hesekiel 33, Vers 9. Und damit schließt er auch eigentlich der Jakobus. Er schließt seinen Brief, kümmere dich um die verirrten, verlorenen Schafe Israel. Deshalb auch Jesus sagt, meine Sendung ist nicht zu den Heiden. Ich habe eine Sendung zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Wo sind die? Bringt die Zerstreuten, bring sie zurück zum Herrn. So, das wär's. Nur ganz kurz zu den Fragen. Diesmal habe ich diese Fragen ein bisschen anders gestellt. Du musst ein bisschen schreiben, erklären, weil jemand hat sich beschwert und hat gesagt, ja, das kann ich alles aus dem Material rauslesen. Da steht alles drin. Steht auch alles drin, was ich wissen will. Aber ich möchte, dass du ein bisschen dir mehr Gedanken machst, ein bisschen ausführst. Wir korrigieren nicht Rechtschreiben. Rechtschreiben ist uns nicht wichtig, sondern hast du es verstanden oder es nicht verstanden? Wer und was ist der Schreiber des, oder Verfasser des Jakobusbriefes? Was ist der Jakobusbrief? An wem ist er adressiert? Vielleicht erklärst du ein bisschen uns, wer das ist alles. Du solltest selber ausarbeiten. Ich habe eines festgestellt, wenn ich etwas ausarbeite, lerne ich am allermeisten. Arbeite was aus und warum werden heute noch Christen krank? Erklär mir mal das. Warum sollte niemand vorschnell in der Gemeinde lehren? Warum ist Hiob hier ein Vorbild? Was bedeutet der Jakobusbrief heute für die Christenheit und für das Neue Testament? Was bedeutet es? Was wäre das Neue Testament ohne den Jakobusbrief? Natürlich, Luther schimpft, das ist ein strohener Brief. Das bringt nichts, das ist leeres Stroh. Aber das ist kein leeres Stroh, da sind viele Körner drin. Du musst es nur anfangen zu dreschen und zu arbeiten. Und je mehr du dich verinnerlichst in dem Jakobusbrief hier, desto mehr findest du heraus, was so alles drin ist. Wie du siegreich lebst und wie du erfolgreich lebst. Und ja, das ist auch der Sinn der Sache. So Gott will, werden wir die nächste Lektion Hebräer am 15. Mai haben. Das habe ich jetzt erst hier den Termin. Es könnte sein, dass Hitchcock kommt in diese Zeit, aber ich bin nicht ganz sicher. Wenn das dann so ist, dann verschiebe ich um eine Woche. Aber wenn es nicht ist, am Sonntagabend, den 15. Mai, am 8. ist Muttertag, am 1. Mai ist Feiertag, auch Sonntag. So, dann machen wir im Mai und ist für mich etwas gnädiger in der Vorbereitung. Also ich muss nicht so schwitzen wie bei diesem Brief. Meine Frau ist ja auch hier, jetzt in Berlin und so weiter. Jetzt muss ich für meine Frau mitsorgen und mitarbeiten und da ist auch eine Menge Arbeit und immer wieder mithelfen in dem ganzen Genesungsprozess oder Aufenthalt, wo sie ist. So, also, und ich bin froh, wenn ich dann nicht so hetzen muss. Das ist etwas schneller, kommt man schneller durch. Also das nur nebenbei. Testfragen macht es, manche machen keine Testfragen, ist auch nicht schlimm. Wer kein Diplom haben will, braucht es nicht machen, aber wenn einer das Diplom macht und ich sage euch, ich will versuchen, dass du nicht nur von uns, von der Gemeinde her ein Diplom bekommst, sondern wenn wir so 3/4 des Materials durchgearbeitet haben, dann will ich von der Uni hier in Berlin Anerkennung, Akkreditierung haben vom Material, so dass du auch etwas bekommst, was offiziell ist, dass du so als Bibelwissen oder Bibelstudium, das auch auf jeder anderen Bibelschule oder auch Uni verwenden kannst. Ich habe natürlich jemanden in Brasilien, der das Material auch in der Bibelschule lehrt, hat 1000 Studenten. Also von dort kriege ich auch das Zertifikat. Aber ich denke, wir sind in Deutschland, wir wollen deutsche Zertifikate haben. So, wenn das 3/4 des Materials durchgearbeitet ist, ich verwende hier auch teilweise manchmal Material von der Uni, von Leuten, die auch hier arbeiten und informieren mich. Wir sprechen auch manchmal durch manche Passagen. So, nur nebenbei. Es soll was Gutes sein und wer Zeugnis haben will, ein Zertifikat mal haben will, mach deine Hausaufgaben. Und hast Zeit, 3 Jahre, ob du schaffst in 3 Jahre, weiß ich nicht. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht in 3 Jahre durch, aber mit Gottes Hilfe, wir wollen das tun. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir so einen reifen Mann, den Jakobus, hier vor uns haben und dass wir den jetzt betrachten dürfen von diesem Seelsorger, von diesem Psychologen, von diesem Bruder und Vater in Christus, so viel lernen dürfen von dem Bruder des Herrn. Herr, und ich danke dir, verinnerlich uns noch viel mehr, deck du uns auf, was wir hier Material haben, das ist nur ein kleiner Klacks, aber du willst uns mehr geben, Heiliger Geist, du musst uns die Schrift verständlich machen. Ich danke dir für das, für die Gelegenheit, das Studium hier, und ich segne auch alle Studenten, die hier teilnehmen, das sind über 1600 Leute, die sich hier eingeschrieben haben und hier machen und viele andere, von denen wir nichts wissen, aber von denen wir ab und zu mal erfahren, dass sie auch machen, obwohl sie sich nicht eingeschrieben haben. Herr, ich danke und ich segne alle Bibelschüler und wir wollen Bibelschüler sein und wir wollen aus deinem Wort lernen und gute Schüler sein. Herr, wir wollen dein Wort lieb haben und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Danke, Herr Jesus. Danke dir, Herr Jesus. Amen.